HR Info. Bilanz.
Mit Viktor Goitka. Diese Woche schwappte sie über die Welt, die zweite Welle der Wirtschaftssanktionen von US-Präsident Trump gegen den Iran. Iranisches Öl, iranische Banken, iranische Autounternehmen, alle im Visier der USA. So sagt es US-Präsident Trump.
We imposed just recently the strongest sanctions in the history of our country, just about.
Die USA, sagt Trump, hätten soeben die härtesten Sanktionen ihrer Geschichte in Kraft gesetzt. Und auch Teheran rüstete im Vorfeld verbal auf. Spielen Sie nicht mit dem Schwanz des Löwen, Sie werden es bereuen, sagte der iranische Präsident Hassan Rouhani. Doch die Erschütterungen dieser Sanktionen lassen sich eben nicht nur in den politischen Kapitalen spüren in Washington und in Teheran. Die Sanktionen haben viel in Bewegung gebracht. Wir schauen in dieser Sendung HR Info Bilanz auf deutsche Mittelständler, die ihr Iran-Geschäft zu verlieren drohen. Auf den Ölmarkt, der die Sanktionen sehr genau beobachtet. Und auf das, was viele inzwischen Donald Trumps Spezialwaffe nennen, wenn es darum geht, US-Sanktionen weltweit durchzusetzen. Den US-Dollar nämlich. Die Iran-Sanktionen und ihre Folgen, unser Thema in der kommenden halben Stunde HR Info Bilanz. Es waren große Hoffnungen nach dem Atomdeal 2016. Deutsche Mittelständler hofften auf einen neuen Absatzmarkt, einen neuen alten. Denn zu Zeiten, als in Iran noch der Schah herrschte, da waren viele deutsche Unternehmen dort engagiert. Die ersten zarten wirtschaftlichen Bande haben die Unternehmen in den vergangenen Jahren wieder geknüpft, auch hier in Hessen. Bande, die US-Präsident Trump mit seiner Politik nun zerschneidet. Andreas Heigen berichtet.
Schon die erste Sanktionswelle hatte es in sich. Unter anderem wurde der Handel mit US-Dollar, Aluminium, Passagierflugzeugen, aber auch mit Lebensmitteln erschwert. Zum generellen Problem ist auch der Zahlungsverkehr zwischen europäischen Ländern und dem Iran geworden. Und zwar, weil viele Banken aus Angst vor US-Strafen die Transaktionen nicht mehr abwickeln. Auch die Schmierer GmbH aus Groß-Gerau, die vor allem Druckmessgeräte in den Iran liefert, war davon betroffen. Chef Ralf Schmierer hat von seiner Bank zu hören bekommen,
dass keinerlei Zahlungen mehr direkt aus dem Iran angenommen werden. Und das ist für uns die größte Herausforderung, Mittel und Wege zu finden, legal unser Geld aus dem Iran zu bekommen für diese Waren.
Die Schmierer GmbH hat Möglichkeiten gefunden, an ihr Geld zu kommen. Doch für viele besteht das Problem weiterhin. Auch die Maschinenbaubranche berichtet davon. Holger Paul vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, VDMA.
Die generelle Stimmung im Maschinenbau im Blick auf das Iran-Geschäft ist schlecht, insbesondere mit Blick auf die Weigerung der Finanzwirtschaft, Zahlungen mit Iran-Hintergrund abzuwickeln. Viele Unternehmen fühlen sich da im Stich gelassen.
Das Iran-Geschäft wird aber auch erschwert, weil es schwieriger wird, die Handelsgüter zu transportieren. Reedereien fahren den Iran zum Beispiel nicht mehr an. Insgesamt verschärft sich die Lage nun mit der zweiten Sanktionswelle noch einmal empfindlich, erklärt Unternehmensberater Davud Nasiri-Sadeh aus Wiesbaden.
Indem die Häfen, Schiffbau und Reedereien sanktioniert werden, der Öl-, Gas- und die Petrochemieindustrie sanktioniert werden, die Finanztransaktionen sanktioniert werden, inklusive aller iranischer Banken, Versicherungen, Rückversicherungen mit Iran-Geschäft werden sanktioniert und der iranische Energiesektor wird sanktioniert.
Die USA haben sogenannte Sekundärsanktionen verhängt. Das bedeutet, dass eine europäische Firma zwar mit dem Iran Geschäfte machen kann, doch wenn sie es tut und gleichzeitig mit US-Partnern handelt, dann gibt es Ermahnungen. Zunächst.
Und wenn man dann nicht reagiert, dann könnte es zu Geldstrafen kommen, bis hin zu, dass man komplett aus dem amerikanischen Markt rausgeschmissen wird.
Eine schwierige Entscheidung also. Doch was tun, wenn eine Firma vor der Wahl steht, USA oder Iran? VDMA-Sprecher Paul schildert.
Wie abhängig bin ich von den USA? In welchem Umfang? Welche Risiken kann und will ein Unternehmen tragen? Oder ist das Risiko untragbar? Letzteres ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Unternehmen existenziell abhängig ist von amerikanischen Zulieferteilen.
Doch wie gehen die hessischen Geschäftsleute mit den praktischen Handelshemmnissen eigentlich generell um? Unternehmensberater Nasiri-Sadeh.
Die einen Unternehmen machen einfach eiskalt genauso weiter wie vorher. Sie beziehen Zahlungsverkehr, Dienstleistungen von Beratern, kostet halt nochmal ein paar Prozent. Prozent mehr. Es gibt auch weiterhin Transportunternehmen. Man muss dann halt kleinere Transportunternehmen finden, Transportunternehmen, die genau auf Iran und auf die Iran-Logistik spezialisiert sind.
Dann gibt es noch die Gruppe von Unternehmern, die sich aus dem Iran-Geschäft zurückziehen. Und es gibt die, die vorsichtig sind, abwarten und auch auf die Unterstützung durch die EU-Politik hoffen.
Andreas Heigen berichtete. Viele Mittelständler bekommen im Geschäft mit Iran also echte Probleme. Was also tun? Das fragen sich jetzt viele. Und darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit José Campos Nave von der Kanzlei Rödel und Partner. Er leitet für das Unternehmen die Dépendance in Teheran und hat sein Ohr dort an vielen Unternehmen. Herr Campos Nave, wir haben es im Beitrag gerade gehört, die großen Banken haben sich komplett aus dem Geschäft mit dem Iran zurückgezogen. Gibt es denn noch Möglichkeiten für Unternehmen, Geld in den Iran oder aus dem Iran zu bekommen?
Also bis vor 2 Tagen hätte ich Ihnen die Frage noch mit Ja beantwortet, weil es auch trotz der Sanktionen noch kleinere Banken gab, Volksbanken, genossenschaftliche Banken, kleinere Sparkassen, die noch Zahlungsabwicklungen gemacht haben. Aber seit der Verschärfung jetzt mit vollem Inkrafttreten der Sanktionen haben sich alle Banken zurückgezogen und Sie werden keine Bank mehr finden, die Iran-Geschäft oder Iran-Zahlungen abwickelt.
Da fragen sich viele Unternehmen natürlich jetzt, was mache ich? Fange ich jetzt an, mit dem Geldkoffer in den Iran zu fliegen und zurück?
Naja, so viele werden es nicht sein mit dem Geldkoffer. Es gibt in Deutschland und in Iran Regularien, die die Verfügbarkeit im Koffer hindern oder ganz dramatisch erschweren.
Sie haben jetzt gesagt, Geldkoffer, das ist vielleicht rechtlich nicht so die beste Variante. Was bleibt denn Unternehmen dann? Wie können die denn sonst Geld aus dem Iran empfangen oder entsprechend Gelder dorthin schicken?
Also in Betracht käme natürlich noch die Abwicklung einer Transaktion durch tauschähnliche Geschäfte. Das kann man sich so vorstellen, dass beispielsweise ein Wirtschaftsgut gegen das andere getauscht wird. Bei der Lieferung von beispielsweise Stahlplatten in den Iran liefert das iranische Unternehmen Schrauben oder andere Güter, die der deutsche Unternehmer aus dem Iran haben möchte. Genau diesen Weg versucht ja die Europäische Union mit der Implementierung einer solchen Tauschplattform letztlich zu implementieren. Ich warne jetzt auch darüber, zu überzogene Erwartungen zu haben an die schnelle Verfügbarkeit eines solchen Mechanismus.
Schauen wir nochmal auf andere Alternativen, die in der Diskussion sind. Iran hat selbst einen Vorstoß gemacht, hat gesagt, sie könnten eine Art Kryptowährung schaffen, eine Art Bitcoin. Könnte das denn helfen, um Zahlungskanäle zu schaffen, in die die USA nicht reinschauen können?
Ich gehe davon aus, dass die USA mit den Mechanismen, die diese große Volkswirtschaft hat, immer in bestimmte Transaktionen reinschauen können wird. Also ich würde mich nicht darauf verlassen, dass diese Geschäfte so zu gestalten sind, dass die USA komplett außen vor bleiben würden. Ich zweifle jedoch daran, dass diese Möglichkeit für reguläre Geschäfte von 500.000 bis 1 oder 2 Millionen Euro Transaktionssumme das richtige Vehikel sein werden. Denn Sie wissen ja auch, dass diese Kryptowährungen alles andere als sicher sind und alles andere als erprobt sind, im normalen Wirtschaftsverkehr genutzt zu werden. Ich warne ausdrücklich davor.
Wir haben gehört, dass viele Unternehmen ihre Klingelschilder abschrauben, aber noch mit einer Person zum Beispiel im Iran formell bleiben, als Rechtshülle dort bleiben. Was bringt das diesen Unternehmen, wenn sie da gar kein eigenes Geschäft mehr machen können, weil das Geld nicht rein oder nicht rausgeht?
Nun, Sie müssen sehen, dass in einem Markt, in dem immer mehr Konkurrenten die Schotten dicht machen, derjenige mit seinem unternehmerischen Mut belohnt werden wird, der weiter in dem Markt bleibt und nicht komplett dem iranischen Markt hier den Rücken kehrt. Und die Erwartungshaltung ist sehr konkret diejenige, die bestehenden Vertriebskontakte, die bestehenden Geschäftskontakte weiter zu pflegen, um für einen Fall, dass der Iran aus den sanktionsbehafteten Mechanismen wieder ausscheidet, das Geschäft wieder aufzubauen und fortzusetzen. Aber sicherlich ist dies eine Wette auf die Zukunft, die niemand ohne eine vernünftige Glaskugel beantworten werden könnte.
José Campos Nave, Berater für mittelständische Unternehmen, Dankeschön. Auch am Ölmarkt hatten viele Finanzprofis gebankt. Was passiert, wenn Trump mit seinen Sanktionen die iranischen Ölexporte auf Null drücken würde? Denn die Versorgungslage am Ölmarkt war dieses Jahr lange extrem angespannt und der Iran ein wichtiges Förderland. Schon Monate im Voraus sind die Preise in die Höhe geschossen. Das zeigt die Angst der Ölexperten. Doch als die Sanktionen jetzt kamen, kam alles anders. Alexander Schmidt berichtet.
Auftritt Donald Trump in Washington. Er am Rednerpult, Dutzende Journalisten vor ihm. Da hat er Anfang der Woche eine Neuigkeit zu verkünden.
Ich habe die Ölsanktionen für einige Länder ausgesetzt, weil die Ölpreise nicht über 100 Dollar steigen sollen. Dass die Ölpreise jetzt sinken, das liegt an mir.
Und in der Tat, 8 Länder dürfen ein halbes Jahr weiter iranisches Öl kaufen, darunter zum Beispiel Italien, Japan und Indien. Der Ölpreis ist deswegen tatsächlich gesunken, doch selbst für diese Länder wird es schwierig, das Öl überhaupt geliefert zu bekommen. Denn viele internationale Tankergesellschaften weigern sich, iranisches Öl zu transportieren. Da muss der Iran erfinderisch werden, sagt Ölexperte Axel Herlinghaus von der DZ-Bank.
Der Iran hat eigene Tanker, Großtanker, die benutzt er. Und es gibt eben auch die meines Erachtens nicht zu unterschätzende Möglichkeit, dass Russland einfach iranisches Öl ins Land nimmt, dafür eigenes exportiert oder aber einfach als, nennen wir es mal, Treuhänder für den Iran vermarktet, weil die eben zu den Amerikanern sich nicht verpflichtet fühlen.
Aber trotz aller Ausnahmen, Tricks und Schleichwege, die Ölexporte aus dem Iran sinken. Und das kann man sehen, sagt Maurizio Vargas von der Fondsgesellschaft Union Investment.
Momentan wird die Ölproduktion, die Iran nicht an den Weltmärkten absetzen kann, gelagert. Das heißt, wir sehen, dass beispielsweise Tanker wieder beladen werden, nur um eben als Lager zu dienen. Das ist der erste Schritt. Der nächste Schritt wird aber tatsächlich sein, dass die Iraner ihre Produktion zurückfahren werden. Das heißt, es gibt Kapazitäten, die aber nicht laufen, sondern stillgelegt werden müssen.
Trump hat mit seinen Ausnahmen von den Sanktionen also nur kurzfristig für Ruhe gesorgt. Denn die Ausnahmen gelten nur 6 Monate. Spätestens dann könnte die iranische Führung reagieren. Doch schon öfter hat sie angekündigt, die Straße von Hormuz zu blockieren, eine Meerenge zwischen Iran im Norden und Oman im Süden. Das wäre ein Schock für den weltweiten Ölmarkt, sagt Axel Herlinghaus von der DZ-Bank.
Die Straße von Hormuz ist so wichtig, weil dort 17, 18 Millionen Barrel Rohöl jeden Tag durchgehen. Also das ist sozusagen ein großer Teil der täglichen Versorgung.
Viele Experten glauben nicht daran, dass der Iran diese Meerenge blockiert. Zu groß wäre die Gefahr, dass die USA dann militärisch eingreifen. Und darauf würde es auch der Iran nicht ankommen lassen. Doch ganz ausschließen will es niemand.
Auf dem Ölmarkt bleibt es also spannend, Alexander Schmidt berichtete.
HR Info. Bilanz.
Die Iran-Sanktionen der USA treffen die iranische Wirtschaft ins Herz. Öl, das ist eben eine der wichtigsten Industrien des Landes. Das verschärft auch die wirtschaftliche Lage im Land, wie in den letzten Tagen immer wieder in Meldungen aus dem Land dringt. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Karin Senz. Sie ist unsere Korrespondentin in der Region, auch zuständig für den Iran. Frau Senz, schlechte wirtschaftliche Lage, das klingt erstmal abstrakt. Was heißt das konkret für die Menschen im Land?
Ja, dass erstmal einfach alles teurer geworden ist und natürlich vor allem ausländische Waren. Das hat zum einen mit dem Wechselkurs zu tun, aber eben auch damit, dass ausländische Währung gar nicht mehr ins Land kommen soll. Also nehmen wir mal ein paar Beispiele. Fleischprodukte 4% allein innerhalb eines Monats, Milchprodukte 8% und Speiseöl zum Beispiel 15%. Daran kann man es ganz gut festmachen. Wenn ich sage, ja, der Wechselkurs, also der Rial, hat ja seit Jahresbeginn 60% an Wert verloren. Das ist eine ganze Menge und die Leute verdienen auch teilweise einfach weniger, können sich also gerade was ausländische Waren angeht eben immer weniger leisten. Gucken wir auf Autos, aber auch Haushaltsgeräte, eben auch Kleidung. Und viele Geschäftsbesitzer müssen auch einfach aufgeben, gerade eben die sich auf ausländische Ware spezialisiert haben. Wir haben uns beispielsweise mit einem Klavierhändler unterhalten, der Yamaha-Produkte im Angebot hat. Der sagt, zum einen ist der Import unglaublich viel teurer geworden und zum anderen werde ich eben gerade solche hochpreisigen Artikel gar nicht mehr los. Und das kommt eben auch dazu, er kann gar keine Ersatzteile mehr zur Verfügung stellen.
Wenn man jetzt mal schaut, auch vor den Sanktionen hatte die iranische Wirtschaft eigentlich schon Probleme. Das sagen zumindest Experten. Immer wieder wird da über Misswirtschaft, über Korruption gesprochen. Was heißt das konkret?
Ja, lässt sich natürlich nicht alles auf die Sanktionen schieben. Also zum einen erleben wir eben, dass Waren gehortet werden. Bei diesem Klavierhändler haben wir das nur im kleinen Stil. Aber beispielsweise ist ein Fall berichtet worden, wo einer Goldmünzen gehortet hat, also eine bestimmte Art von Goldmünze, den Preis nach oben getrieben hat und sie dann erst wieder verkauft hat. Ein anderer Bereich sind Waren, die subventioniert sind. Also da eben ist dieser Bereich auch der Korruption sehr stark. Das heißt, es gibt also Händler, die es irgendwie schaffen, an subventionierte Waren ranzukommen und diese dann eben im Land sehr viel teurer zu verkaufen.
Wie gehen die Iraner mit dieser wirtschaftlich schlechten Lage um? Was macht man, wenn die eigene Währung immer weniger wert ist, wenn Waren fehlen? Wie hilft man sich dann im Alltag einfach?
Man hilft sich erstmal gegenseitig. Also klar, man zählt sehr stark auf die Familie. Das heißt also auch eine Familie ist auf Hilfe von den Eltern nochmal angewiesen, wenn die nochmal irgendwie Geld auf der Seite haben. Das ist das eine. Also Arbeitslosenversicherung gibt es zwar, aber die reicht auf gar keinen Fall, wenn man jetzt beispielsweise arbeitslos werden würde. Und der Mittelstand hat extreme Probleme, wird immer kleiner und eben diese Menschen, die rutschen teilweise eben auch in die Armut ab. Ein anderer Punkt ist eben auch, dass man zwar noch Geld hat, das aber immer weniger wert wird. Das heißt, dieses Geld versucht man noch irgendwie in Waren zu investieren, die nicht so sehr vom Wertverlust betroffen sind, Autos, aber eben auch Wohnungen. Dadurch sind aber wiederum Wohnungen teurer geworden, vor allem auch die Mieten sind unglaublich viel teurer geworden. Man merkt schon, da ist so ein Teufelskreislauf, die das Leben für die Menschen im Iran schon auch einfach sehr, sehr, sehr viel schwerer macht.
Wir haben es gesehen in diesem Jahr, im Januar, im August, da gab es im Iran Proteste wegen der wirtschaftlichen Probleme. Kann denn dieser Volkszorn dem Regime jetzt ernsthaft gefährlich werden?
Also es waren erstmal Proteste, die sich wirklich an dieser wirtschaftlichen Situation aufgehängt haben. Also wir haben beispielsweise auch Lehrerdemonstrationen und Streiks erlebt, eben auch einen großen Streik gerade zuletzt wieder im Oktober von Lkw-Fahrern. Aber das sind sehr punktuelle Streiks und die Regierung sagt, ja, ihr dürft gerne auch demonstrieren. Wenn es euch wirtschaftlich schlecht geht, dann habt ihr auch das Recht zu demonstrieren. Aber unter diese Demonstrationen, da mischen sich Oppositionelle, da mischen sich Separatisten und da mischen sich Terroristen darunter. Und mit diesem Argument geht die Regierung dann auch gegen diese Proteste vor, weil sie sagt, die wollen nur Chaos im Land stiften. Aber es sind eben auch sehr punktuelle Proteste. Sie haben nicht diese große Dimension, um tatsächlich jetzt auch sich gegen die Regierung zu richten. Also sie haben noch nicht diese große Welle. Offensichtlich haben sie diese Dimension bis jetzt noch nicht erreicht.
Karin Senz, ARD-Korrespondentin in der Region, besten Dank für diese Informationen. Das Übel, wir haben es gehört, versucht der Iran jetzt auf die Amerikaner zu schieben. Auch, weil die im Welthandel mit dem Dollar ein echtes Pfund in der Hand haben. Ein Pfund, das das Weiße Haus in Sachen Iran-Sanktionen zur Waffe umgeschmiedet hat. Der Bericht von Lars Hofmann.
Dollar, das ist alles, was ich brauche. Was der Musiker Aloe Black in seinem Lied besingt, gilt auch für die Weltwirtschaft. Am US-Dollar kommt niemand vorbei, denn mit Dollar wird nicht nur in den USA gezahlt. Nein, er ist die Weltleitwährung. 40% aller internationalen Transaktionen laufen in Dollar. Doch immer mehr Länder stören sich daran, dass die amerikanische Währung so dominant ist. So wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan vor kurzem.
Wir bereiten uns darauf vor, mit den Ländern, mit denen wir das größte Handelsvolumen haben, das sind zum Beispiel China, Russland, der Iran und die Ukraine, in nationaler Währung zu handeln. Wenn europäische Länder vom Druck des Dollars befreit werden wollen, sind wir bereit, ein ähnliches System auch mit ihnen zu schaffen.
Sich vom Dollar befreien, das will nicht nur Erdogan. Auch die Regierungen in Russland, China oder dem Iran denken so. Sie alle wissen, der Dollar ist nicht nur Zahlungsmittel, er ist inzwischen zum knallharten Machtinstrument des Weißen Hauses geworden. Wer sich als Unternehmen, Bank oder Staat zum Beispiel gegen US-Sanktionen stellt, dem könnten die USA drohen. Eben weil der Dollar so bedeutend ist, sagt Tulan Nguyen, Devisenexpertin der Commerzbank.
Zum anderen ist ein Drohmittel beispielsweise, insbesondere für Banken, dass sie ihnen verbieten, Dollartransaktionen durchzuführen. Und das, weil der Dollar nun mal Weltleitwährung ist und alle Transaktionen in Dollar durchgeführt werden, wäre natürlich ein Todesschlag für diese Bank.
Erste Länder reagieren und machen sich unabhängiger vom Dollar. Wie das geht, weiß Mauro Toldo, Experte für Schwellenländer bei der DK Bank.
Länder, die unter Sanktionen leiden, haben sich sehr stark in Richtung Renminbi bewegt. Es hat sich nur in die Richtung Renminbi orientiert, weil diese Länder sehr einseitig sind, wie zum Beispiel Venezuela. Ein Großteil der Exporte sind nur Öl und die dürfen es nicht in US-Dollar abwickeln, dann wickeln die den zunehmend in Renminbi ab.
Noch sind es nur Kleckerbeträge, die manche Länder in der chinesischen Währung abwickeln. Doch einige Herrscher warten schon, bis irgendwann niemand mehr das alte Lied singt.
Der Bericht von Lars Hofmann. Im Zuge der Iran-Sanktionen ist auch der Dollar wieder heftig ins Gerede gekommen und darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Ulrich Leuchtmann. Er beobachtet die Währungsmärkte für die Commerzbank. Herr Leuchtmann, iranische Banken vom weltweiten Zahlungssystem abzuklemmen, wie geht das ganz praktisch?
Naja, es wird quasi allen Banken, die mit US-Banken Geschäfte machen, und das sind alle zumindest international tätigen Banken, angedroht, wenn sie Geschäfte mit iranischen Banken machen, die Sanktionen verletzen, dass sie dann keine US-Dollar-Geschäfte mehr machen könnten. Das ist wäre im schlimmsten Fall eine existenzbedrohende Situation für global agierende Banken und deshalb haben alle Angst davor und halten sich an die US-Sanktionen.
Wenn man jetzt schaut, nicht nur Autokraten wie die Führer im Iran, wie die Führer der Türkei, Russlands oder China haben gesagt, sie wollen die Dominanz des Dollar eindämmen. Auch EU-Kommissionspräsident Juncker hat sich kürzlich eingelassen und hat gesagt, er wolle die Rolle des Euro stärken. Warum hören wir solche Töne jetzt auch aus demokratischen Gefilden?
Na, diese Durchsetzung der US-Sanktionen weltweit ist etwas, was ja schon früher angefangen hat. Mit der jetzigen US-Administration sind aber die politischen Probleme entstanden, dass die US-Sanktionspolitik nicht mehr kompatibel ist zur Sanktionspolitik und zu den politischen Interessen der Europäer. Und das führt halt dazu, dass das zum Politikum geworden ist, diese Sanktionspolitik, die bis 2016 von den Europäern nicht beanstandet wurde.
Wenn man jetzt nochmal schaut, hier einfach in die Geschichte geblickt, wir haben ja nicht immer einen Dollar als Weltleitwährung gesehen. Wir hatten auch mal Zeiten, da war das britische Pfund die Weltleitwährung. Womit hat eigentlich der Aufstieg des Dollars begonnen?
Na, der Aufstieg des Dollars hat eigentlich im Grunde mit dem Ende des Ersten Weltkriegs begonnen, als das Pfund aus einer ganzen Reihe von geldpolitischen Gründen unter Druck kam und nicht mehr wirklich als Weltleitwährung benutzt wurde, weil es nicht stabil genug war. Das war aber ein langer Prozess. Das hat im Grunde die 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre, so lange hat dieser Prozess gedauert, bis der Dollar wirklich die dominierende Weltleitwährung wurde. Also es ist ein sehr langsamer Prozess. Ich würde sagen, heute könnte das schneller gehen, aber es kommt nicht über Nacht.
Schauen wir mal ganz praktisch, wie kann das denn funktionieren, den Dollar als in seiner Rolle als Weltleitwährung einzudämmen? Was müssten die Nationen da ganz praktisch unternehmen, um das zu erreichen?
Ich bin skeptisch, dass das durch eine politische Entscheidung funktionieren könnte. Letztendlich ist die Frage, was zwei Außenhändler für eine Währung benutzen, wenn sie Handel treiben, immer noch eine Entscheidung dieser Außenhändler, also eine dezentrale Entscheidung. Politik wollte den Dollarstatus schon immer brechen. De Gaulle in den 60er Jahren hatte das schon vor. Das hat nicht geklappt. Erst wenn wirtschaftliche Gründe dafür sprechen, eine andere Währung als den Dollar zu benutzen, dann wird die Rolle des Dollars als Weltleitwährung gefährdet.
Und welche wirtschaftlichen Gründe können das sein?
Wenn jetzt mehr und mehr die US-Sanktionspolitik im Widerspruch stände zu den Interessen, den politischen und wirtschaftlichen Interessen eines großen Teils des Rests der Welt, dann würde automatisch der Rest der Welt mehr und mehr seine Transaktionen in einer anderen Währung vornehmen, beispielsweise dem Euro.
Schauen wir nochmal in die Zukunft. Schauen wir mal 30 Jahre vielleicht in die Zukunft. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir dann noch einen Dollar als Weltleitwährung haben?
Wenn das nicht ein sehr kurzfristiges Phänomen ist, diese Sanktionspolitik der USA, die nicht im Interesse der Europäer ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass dann der Euro diese Rolle übernehmen könnte. Momentan gibt es keine andere Alternative. Der Euro wird schon zu einem großen Teil für Handel zwischen nicht-europäischen Ländern verwendet. Das ist also momentan die einzige Alternative. Renminbi, da fallen keine wesentlichen Transaktionen international an. Also von daher glaube ich, wenn sie eine andere Währung wäre, dann der Euro.
auch wenn der Euro mit solchen Konstruktionsfehlern behaftet ist, wie wir gesehen haben in Zeiten der Euro-Krise.
Ja, das ist genau der Punkt, warum es, glaube ich, momentan nicht schneller geht. Warum dieser politische Druck und damit auch die wirtschaftlichen Kosten, die die USA durch ihre Sanktionspolitik dem Rest der Welt auferlegen, nicht jetzt schon schneller zu einer Ablösung des Dollars als Weltleitwährung kommt. Der Euro ist halt noch nicht die sichere Alternative, der noch nicht jedermann zutraut, dass wir sie auch noch in 30 Jahren haben.
Ulrich Leuchtmann, Devisenspezialist bei der Commerzbank, Dankeschön. Vielleicht sind die US-Sanktionen ja ein erster Stein des Anstoßes. Auch im Zahlungsverkehr wollen manche Politiker schon nachbessern. In das internationale Zahlungssystem SWIFT können die USA nämlich reinschauen. Und unter anderem der deutsche Außenminister Heiko Maas hat kürzlich gefordert, die EU solle doch ein System aufbauen, das für die USA eine Blackbox ist, in das sie also nicht hineinschauen können. Die Iran-Sanktionen, ihre Wirkungen gehen also weit über den Iran hinaus. Das war die Sendung Bilanz. Am Mikrofon verabschiedet sich Viktor Goitka. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören möchten, dann können Sie das gerne tun unter hrinforadio.de.